Nehmen wir eine kleine Hühnerei.
Nun herzlich willkommen zur 243. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der süße Martin Küchenfunk von der Bacon Bakery. Servus!
Leck mich fett, der süße Martin. Jetzt geht's hier los.
Ja, nicht weil du aus Köln kommst, sondern weil du jetzt einen süßen Job hast.
Ja, und ich habe auch noch, ich bin noch nicht zuckerkrank. Gestern noch die Blutwerte bekommen. Alles gut.
Sehr gut, also.
Ja. Ja, grüß Gott, servus, moin moin. Was geht ab?
Genau.
Ich komme quasi gerade frisch von der Süßwarenmesse und ja. Bin noch auf Zucker.
Ja, hast du viel probiert?
Gar nicht so, ich hatte nicht so viel Zeit. Hab aber ein paar coole Sachen gesehen, auch eher so für, wirklich, das war so für die Arbeit. Aber dieser Mythos, so also als Kind träumt man doch von so Süßwarenmessen, dass man einmal darüber geht und alles isst und so. Das war wie verflogen, aber hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich mich vielleicht wirklich bei den Konditoren und Konfiserie-Sachen so ein bisschen mehr, so ins Detail, wäre ich da mehr ins Detail gegangen, hätte mir das angeguckt.
Mhm.
Ja, und so habe ich mich mehr auf Ingredients, Toppings und sowas, so Zutaten halt, versteift. So mein Eindruck so von den Trends her, wenn ich das überhaupt beobachten kann, diese super sauren Sachen habe ich echt viel gesehen.
Okay.
Also es gibt ja schon so welche, die heißen wie Brain Chocker, keine Ahnung was, aber
Center Shock ist
Center Shock, damit fing das ja so an, ne?
Ja.
Ja, und dann gibt's irgendwas, das heißt Bazooka, dann Nuclear Strike und sowas. Den habe ich probiert, der war gar nicht so extrem sauer, aber der blieb anhaltend sauer. Also es war so ein,
okay,
so ein Bonbon und dann hattest du halt 5 Minuten voll, also es wurde eigentlich immer schlimmer, ne? Aber es war voll, also ertragbar und ich weiß nicht, ob du das von den Jelly Beans kennst, dieses Roulette-Spiel, wo du entweder, also du
ja
kannst eine Farbe ziehen und dann ist da entweder so ein Stinky oder nicht, ne?
Also und scheiß ein Geschmack, der widerlich ist oder ein leckerer, ne?
Genau, und sowas in der Art gibt es jetzt auch mit Sauer, verschiedene Sauerstufen, ja.
Von Jelly Beans?
Ja. Ja. Nee, nicht Jelly Beans, irgendwie sowas ähnliches, ja. Aber
okay.
Ey, die kopieren sich auch so hardcore. Kennst du auch diese Pop Rocks, diese Knisterbrause, dein kleinen Tütchen? Ja. Das ist auch von 5 Firmen, ne? Also, ja. Falls es übrigens hier rumpeln hört, irgendwie, seitdem wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, tänzelt die Katze nur noch um mich rum.
Mhm. Ja.
Die will's wissen.
Ja, ich hätte jetzt Süßwarenmesse, da so gibt's auch salzige Bereiche, so dass du Chips und Salty Cracker Kram, sowas auch?
Ja, also Salty Cracker, gerade auch dieses Brezel-Zeug und so. Ja, hatten die auch ohne Ende, aber ich hatte leider dafür keine Zeit. Ich lieb das ja mit diesem Honig und so leicht gesalzen oder Jalapeno oder Cheddar. Mega geil.
Also die Jalapeno finde ich teilweise ein Ticken zu scharf, aber Honey Mustard von Snyder's ist wirklich, also das, ich atme so eine Tüte weg. Ich habe auch mich nicht unter Kontrolle. Ich kann wirklich wie meiner Frau sitzen, beim Fernsehen gucken und sie isst eine ganze Tüte Chips oder alleine oder macht die auch wieder zu, aber ich gehe da nicht dran, das kriege ich hin. Aber ich bin froh, dass sie die Snyder's nicht so gerne isst. Wenn sie die aufmachen würde, ich würde sie ihr, glaube ich, wegnehmen und aufessen.
Ja, das ist definitiv eine Sache, die ich auch nicht teilen würde. Die ziehe ich mir da auch so rein.
Ja. Meine Frau hat mir im Adventskalender war, sie hatte so ein bisschen was bestellt bei so einem Unverpacktladen oder alles halt in Glas, in so großen Glasgefäßen mit Schraubdeckel, dass halt kein Plastik da ist. Und da hat sie mir auch so Pretzels bestellt. Das war halt nicht die von Snyder's, aber ich weiß nicht, wer das für die hergestellt hat. Aber die waren auch sehr geil, weil das waren größere Laugenstücke, die dann auch noch crunchiger waren. Keine Ahnung. Da war nicht so viel von der Sutsche drauf, von diesem Honey Mustard. Und die fand ich auch sehr, sehr lecker. Also,
Ich kann es mir auch gut vorstellen, dass man das auch im Backofen so gut selber machen könnte.
Ja, ja, das glaube ich auch. Ja.
Ich habe auch schon mal, glaube ich, so Rezepte dazu gesehen.
Ich habe auch schon mal gesucht.
Ja, und wo ich damals 2017 in New York war, da Da gab es auch so Riesenpackungen davon. Boah, also genau bitter. Das Richtige für mich. Ja. Also die haben das da auch in ganz anderen Dosierungen nochmal.
Also kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr mal in einen Supermarkt schlendert und mal irgendwelche neuen salzigen Snacks ausprobiert und ihr kennt die nicht, kauft die mal. Also, ja. Boah.
Und irgendeine deutsche Snackfirma hat die inzwischen auch nachgemacht.
Ja, das glaube ich auch.
Irgendeinen habe ich da auch gesehen, ja.
Ja.
Aber hier Snyder's heißen die, glaube ich, ne? Oder Snyder Pretzels irgendwie so. Ja. Das sind die geilsten.
Ja. Hast du auch ein Bier am Start, Martin?
Boah, ich habe hier nur Wasser.
Ey, ist das ja unglaublich.
Ich habe im Wohnzimmer vergessen. Oh Gott, ich will Wasser. Wird ein trockener Podcast heute.
Ja, es ist ja auch ein Wunder, dass ich Bier habe, aber dabei habe ich ein alkoholfreies Bier. Aber aus Holland, ein Non-Alcoholic IPA, Playground IPA von Van de Streek. Hast du bestimmt schon mal gesehen, das ist so ganz bunt bemalt mit Graffiti-Art mäßig.
Ja.
Ja,
ich glaube, ich kenne das. Ja.
Echt cool. Ich finde das, ja echt spannend, wie diese IPA ohne Alkohol hinkriegen. Diese hopfige Note, das macht einfach Spaß.
Aber ist auch so ein Thema, was uns schon bestimmt 3-4 Jahre jetzt begleitet, oder?
Ja, klar. Also, ja. Wie gesagt, ich versuche ja wirklich unter der Woche auf Alkohol zu verzichten. Und da ist das schon mal, es klappt eh ganz gut, dass ich das gar nicht unbedingt trinken will. Aber wenn du mal so ein bisschen Bock hast, ist das wirklich eine Hammer-Alternative.
Ich habe ja einen alkoholfreien Januar gemacht.
Echt, du Angeber.
Ja, und
fast, ja, oder was?
Dazu wollte ich gerade kommen. Einmal wurde mir ein Glas Wein angeboten und einmal ein Bier. Also wie gesagt, das Bier, das war das in Bayern? Doch, klar, ja. Es war so aus der Situation, nee, das war nicht in Bayern, das habe ich doch sogar erzählt. Das war nicht nur ein Bier, das war auf meiner Tour durch Deutschland in Hamburg. Dieses Tasting Paddle und
ein, ja, stimmt,
Krieg, da dieses Protest, ja. Das war meine Ausnahme, aber ich muss sagen, ansonsten, also auch wo ich einen Gin Tonic getrunken hätte oder so, habe ich mal drauf verzichtet. Ja.
Löblich, löblich. Soll, ja. Dann hast du natürlich auch super Blutwerte gehabt am Ende diesen diesen Monats.
War noch top. Ja.
Ja, also gerade, wo war das, im Albert Heijn in Holland, wenn wir da bei euch im Ferienhaus waren oder egal, Albert Heijn Auswahl an IPAs Non-Alcoholic ist echt,
genau,
wow. Immer vollladen. Ja. Mache ich mittlerweile also Düvel und Le Chouf und in den gleichen Teilen eigentlich alkoholfreies Bier. Ganze Kofferraum voll.
So viel wie noch reinpasst. Ja, ja, und die großen Flaschen, ne, von Düvel und La Chouffe, ne?
Auch geil, ja.
Ja, das war schön. Vor allem, wenn man die aufmacht, dann weiß man auch, heute wird ein bisschen mehr getrunken.
Oh ja, vor allen Dingen, also das scheppert ja ganz schön. Also wenn du zu zweit bist, okay. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ja von unserer Tour, die wir nach Belgien gemacht haben, ja auch noch ein Barrel-Aged Düvel und sowas, die sind bald jetzt auch mal fällig. Wenn da nicht bald jemand zum Trinken kommt, dann trinke ich die, glaube ich, alleine und dann gehe ich danach ins Bett.
Ja, sollst du dich mal vor der nächsten Tour jetzt beeilen.
Ja, wenn die denn hoffentlich auch irgendwann mal kommt hier.
Ja, muss, ne?
Muss, unbedingt. Belgien wäre nochmal schön. War echt cool.
Absolut, ja.
Ja.
Ein Träumchen.
Solange müssen wir uns halt zu Hause vergnügen mit lecker Essen und ja, das versuche ich gerade so am Wochenende. Gerade so Sonntagsbraten habe ich jetzt echt viel gemacht. So, da kam ich irgendwie im Dezember nicht zu und jetzt im Januar habe ich mir echt so ein paar schöne Sonntagsbraten rausgesucht.
Wozu du alles kommst, sehe ich hier schon auf Instagram. Böhnchen mit Speck und Mantels.
Ah, oh, ja.
Richtig fein. Was hast du da noch gemacht? Rouladen, ja, mit Selleriepüree. Sehr fein. Eh das Geilste. Ich habe dir mal erzählt, dass ich im Dezember mal so viele Rouladen gemacht habe. Und ich hatte mir davon 2 weggefroren. Und boah, ist schon geil, ne? Einfach Rouladen mit Pü und Soße.
Ja.
Ja.
Und im Zuge dessen, ich habe ja an Weihnachten meine Rouladen nicht gekriegt, wie ich ja hier auch erzählt habe. Dann habe ich direkt im Januar, ich glaube, meine Patentante war da, habe ich ja direkt Rouladen gemacht. Und Freunde von uns, die sind letztes Wochenende umgezogen und die Küche steht noch nicht ganz. Und dann haben wir die sonntags zum Essen eingeladen und ich dachte, sie dürfen sich was wünschen. Was haben sie sich gewünscht? Rouladen. Und dann kam der Wunsch auch auf, ohne Gürkchen, ohne Cornichons drin.
Was?
So,
und die dürfen trotzdem noch kommen, oder was?
Ja, ich habe gesagt, ist es euer Wunsch? Ich habe sie ja gerade auch erst gemacht mit Gürkchen und ich würde sie immer mit Gürkchen machen. Ich schneide die dann immer in feine Streifen und mische die dann mit geschmorten Zwiebeln. Die schwenke ich schön in Butter an, mit Speckscheiben und Senf. Und dann war das eigentlich immer so mein Standard. Ich habe jetzt einfach nur die Gürkchen weggelassen. Und ich fragte mich, das habe ich auch mir extra für den Podcast aufgehoben, und weiß nicht, wie du darüber denkst, was macht eine Roulade, hat diesen Rouladengeschmack? Also die Soße, das Fleisch. Ich habe gedacht, wo hängt das dran? Für mich war immer so, ich dachte, es sind die Gürkchen. Aber ich habe jetzt ja den Vergleich gehabt. Die Gürkchen waren nicht dabei. Also ich fand schon schade, dass sie nicht dabei waren, aber es war nicht schlimm. Aber sie haben trotzdem nach Rouladen geschmeckt. Und ich frage mich, woran liegt das? Ich würde tippen, es ist wahrscheinlich der Senf. Aber, oder, weiß ich nicht, es ist ja ein Stück Fleisch, was du schmorst wie Gulasch. Dann hast du Zwiebeln dabei, ist auch wie beim Gulasch. Du hast Speck dabei. Hast du ja, oder wenn du Schweinegulasch machst, hast du ja auch Schwein dabei. Also ich meine, was macht diesen unnachahmlichen Rouladengeschmack bei Rouladen aus? Ich würde jetzt fast nur noch auf den Senf tippen.
Ja, eigentlich ist es ja das Zusammenspiel von Speck, Zwiebel mit vor allen Dingen auch Senf, aber auch Gürkchen. Ich glaube schon, dass zur kompletten Gesamtkomplexität der ganzen Sache die Gürkchen total wichtig sind. Dann schmeckt trotzdem noch so in der Richtung, würde ich das so behaupten, ganz stark. Ohne die Gurke, eben halt auch wegen dem Senf natürlich. Dieses Senf, Speck, Zwiebel.
Ja. Also ich
habe... Wenn du so einen Düsseldorfer Senfbraten, Rostbraten machst, das ist ja schon fast die Richtung. Und das geht auch geschmacklich total auch in die Richtung wie Roulade.
Ah.
Aber Roulade finde ich auch so, ist schon was sehr, sehr so Eigenes. Also das ist unverwechselbar vom Geschmack.
Ja, und auch, also der Geruch und die Soße waren wirklich 1:1 gleich. Die Gürkchen sind ja auch innen in der Roulade. Also ich fand, wenn du die Roulade aufgeschnitten hast, du hast sie gegessen, dann hast du den Unterschied gemerkt. Aber dieser, also ich finde einfach krass, wenn du eine Roulade, dieser Geschmack, dieser Geruch, auch wenn du woanders Rouladen isst, wenn du dir mal, keine Ahnung, habe ich noch nicht gemacht, aber wahrscheinlich eine Dose mit Rouladen aufmachst vom Metzger XY, das ist immer dieser Rouladengeruch. Und ich frage mich, wo hängt der dran? Also ich würde jetzt auch wirklich im Moment so oft wirklich auf den Senf tippen. Ich mische immer Düsseldorfer Senf und ein bisschen mittelscharfen, anderen Senf, wird das schön eingestrichen, und, ja.
Ich schwöre ja auf Bautzner Senf.
Aber mittelscharf oder scharf?
Der ist immer nur mittelscharf.
Ja, und habe ich auch lange gemacht. Ich fand geil, wenn du richtig echten Düsseldorfer Senf, ein bisschen noch mischst, dieser Taste.
Ja.
Ist nochmal ganz schön. Aber vielleicht hat ja ein Hörer eine Idee, was macht Rouladen, den Rouladengeschmack aus? Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps. Oder auch, es gibt bestimmt 1001 Rouladenrezept, was man da so reinmacht. Ich habe heute zufällig doch beim Instagram Reel durchswipen, hat irgendwer sein Rouladenrezept gepostet. Da waren dann Sellerie und Möhre mit drin. Also innen eingerollt. Fand ich ganz spannend. Hoffe, das wird weich genug. Den Game Changer daran verstehe ich noch nicht so ganz. Warum? Also, der hatte dann auch Möhre und Sellerie in der Soße mit drin. Macht dann vielleicht mehr Sinn. Ich wüsste nicht, warum die unbedingt mit eingerollt sein sollte. Die Freunde, die da waren, der Vater von denen machte das mit Meerrettich. Also geriebener Meerrettich noch mit rein.
Ja.
Habe ich auch noch nie gehört. Hast du noch irgendwelche Rouladen?
Puh, ey, ich habe es früher so... Im Endeffekt ist ja auch Saltimbocca eine Roulade, ne? Wir haben früher in der Arbeit so viele verschiedene Rouladen gemacht, aber ganz ehrlich, so Das sind ja dann so Varianten und ich mach nur den Klassiker.
Ja,
da bin ich auf jeden Fall Hardliner.
Ich auch. Aber ich will einfach nur mal so rausfinden, was es noch vielleicht für Eigenarten gibt in anderen Regionen oder sowas. Und da ist dann vielleicht, keine Ahnung, was die da noch reinbröseln.
Weißt du, statt Senf dann Tomatenmark oder sowas nehmen. Ja, ja. Ey, du hast ja alle Möglichkeiten, in jede Richtung zu gehen damit, ne? Und Sellerie kommt bestimmt auch echt geil drauf.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe das mal in der Agentur gemacht. Boah, das war wirklich in meinen Anfängen. Ich weiß nicht, ob ich sogar noch in der Ausbildung war. Da hatte ich Rouladen, ich habe auch Rouladenfleisch gekauft und ich habe die wirklich, ich müsste das in irgendeiner Podcast-Folge erzählt haben, mal gucken, ob ich die noch rausfinde. Da habe ich wirklich Rouladenfleisch gekauft, die italienisch gefüllt und ich weiß nicht, da war bestimmt auch Tomatenmark drin und dann war da ein Prosciutto, ein roher Schinken drin und ich glaube auch Käse. Und Basilikumblätter und hab das gerollt und in Tomatensauce geschmort, aber irgendwie nur 40 Minuten oder sowas. Und das Fleisch war essbar. Also es war natürlich nicht so zart wie eine normale Roulade, aber ich hab später öfter mal an dieses Gericht zurückgedacht. Ich glaube, ich habe das auch nur einmal gemacht oder vielleicht auch zweimal und war halt mega überrascht, dass das irgendwie funktioniert hat. Ich habe das auch für ein paar Leute gemacht, die haben gegessen, die fanden das auch lecker. War jetzt, das Fleisch ist nicht halt so mürbe geworden, war halt noch ein bisschen bissfester, aber es hat durchaus funktioniert, hätte ich nicht gedacht.
Ja, aber, also ja, aber warum hast du nicht gedacht? Also ich verstehe es, also was, wegen der Garzeit oder?
Ich dachte halt, normalerweise schmorst du ja auch Rouladen so lange, weil ich dachte, das Fleisch hat das auch nötig. Weißt du, dass es wichtig ist, dass du es so lange schmorst.
Aber war es das gleiche Stück? Also.
Ja, es war wirklich, es waren beim Metzger Rouladen gekauft, die zum Schmoren waren, habe ich dann 1:1 einfach italienisch gemacht und halt irgendwie 40 Minuten nur im Backofen gehabt. Und dann auch noch nicht mal in der richtigen Flüssigkeit, sondern auch in so einer Tomatentunke. Ja. Ganz skurril. Ich muss das vielleicht nochmal ausprobieren, aber das war wirklich...
Hast du irgendwas anderes gekauft?
Nee, echt nicht. Das waren... Weil ich muss ja auch ein bisschen auf den Preis gucken.
Oder die waren noch nur so angegart, dass sie gar nicht SC wurden, weißt du? So.
Oder das vielleicht, ja. Also ja. Sie waren nicht rosa, aber...
Ja, aber weißt du, so wenn es gerade mal so gar ist und nicht so... Es wird ja immer fester und zäher und dann wird es ja erst
Mürbe,
wieder...
Ja.
Ich glaube, wenn du die roh essen würdest, wäre es noch fast am weichesten und so bei 40 Grad.
Ja.
Ja.
Und zweite Sache, die ich jetzt auch geschmort hatte, war Ossobuco. Habe ich ewig nicht gemacht. Und eigentlich wollte ich die bei meinem Metzger holen vom Rind einfach, weil natürlich, sie sind eigentlich vom Kalb und der Metzger, zu dem ich da gehe, der schlachtet kein Kalb, der bietet auch kein Kalb an.
Dann ja, wollte ich halt nur die Wurst vor Weihnachten, ne?
Genau, nur die Wurst vor Weihnachten, die Schlesische ist die einzige, die er macht. Und ansonsten habe ich ja gesagt, ja, machst halt mit Rinderbeinscheiben, musst halt gucken, wie groß die sind. War für mich jetzt auch okay, aber ich hätte es eine Woche vorher bestellen müssen. Also ich habe das, glaube ich, Dienstag, Mittwoch wollte ich das für Samstag bestellen. Und er sagte, nee, das hätte ich letzte Woche wissen müssen. Also dann bin ich zu einem anderen Metzger gegangen und der hatte dann halt auch gesagt, er hätte auch Kalb. Ich habe das bestimmt vor 5, 6 Jahren das letzte Mal aus Osobuco gemacht. Und dann ach komm, dann nimm einfach mal Kalb. Das braucht auch nicht so lange und da hatten wir auch Freunde zum Abendessen da und mit denen fahren wir immer nach Italien, nach Panzano zum Dario Cecchini. Und deswegen war das halt so italienischer Abend geplant und dann dachte ich, ja, Ossobuco wäre ja mal ganz nice. Und ich habe so richtig Bock auf diese geile Markknochenlöffeln aus dem Beinchen. Hast du schon mal gegessen?
Ja. Ja, klar.
Oh, das ist so...
Brutal.
Dazu habe ich eine Rahmpolenta gemacht, also richtig schöne, fette, sahnige Polenta. Und das hat so mega gut zusammengepasst. Vor allen Dingen das Kalbsfleisch war mega schön. Und ja, diese Ossobuco wird ja auch mit einer tomatigeren Soße zubereitet. Und da ist mir mal so aufgefallen, ich weiß nicht, wie du das machst, wenn du irgendwas schmorst, sei es jetzt Rouladen, Gulasch oder ja. Kannst du das, machst du das mit Wasser oder machst du es mit Rinderfond oder mit Fond? Womit gießt du auf?
Also ganz ehrlich, so privat mache ich das eigentlich nie mit Rinderfond oder sowas. Ich mache das immer mit Wasser, aber es ist ja auch immer Gemüse und alles dabei, ne? Also ist ja, ja. Quasi auch wie ein Fond-Ansatz, was man da mit dem Fleisch macht. Ich weiß nicht, ob es wirklich auch, also was heißt, ich weiß nicht, es wird garantiert nochmal eine Nummer kräftiger, wenn du Rinderfond oder einen anderen Fond mit reinnimmst, ne?
Ja.
Und aber so zum Auffüllen und so später definitiv sollte man da Wasser nehmen. Ist halt cool, wenn du so einen gastronomischen Betrieb bist, wo du eh für alles immer Brühen hast und machst, ne? Dann kannst du es eh benutzen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, aber ich habe jetzt nicht immer griffbereit eine frisch gekochte Brühe.
Nö,
und wenn ja, dann ist die nicht extra für ein Schmorgericht.
Ja, also ich koche die halt auch nicht selber, aber ich finde es einen wahnsinnigen Game Changer, wenn man auch fertige Fonds sich dafür halt kauft. Weil ich finde es aromatisch ist es schon krass, was der wie der Unterschied halt ist, wie tief die Soßen halt werden.
Ja. Ist halt auch, also wo ich da vollen Sinn sehe, ist zum Beispiel, wenn du so eine Gans machst oder so und dann hast du noch diesen Ansatz und den gießt du dann auf mit Fond.
Mhm.
Ne? Weil du auch da die Flüssigkeiten so brauchst. Ja, bei der normalen Soße, ja, kann man machen, aber ist auch die Frage, wie viel Soße hast du am Ende auch insgesamt über, wie weit kochst du das ein, ne?
Ja, also ich habe das jetzt bei den Rouladen gemacht, beim Ossobuco gemacht und auch beim Gulasch. Also natürlich kommt beim Gulasch auch Wasser dazu, aber wenn ich jetzt also zwei Gläser Fonds kaufe, Hashtag Werbung zum Beispiel, von Rewe gibt es von Feiner Welt einen Rinderfond, 1,99.
Ja.
Von der Qualität her weiß ich nicht, ob er besser oder schlechter wie der von Lacroix ist oder sowas, aber kostet aber halt einen Euro weniger.
Ja.
Und die habe ich eigentlich immer gerade für sowas da, wenn ich irgendwelche so Braten, irgendwas mache, war ich immer lieber, wie Wasser zu nehmen. Also für mich war das echt ein Game Changer an der Stelle, zu sagen, ich nehme Rinderfond dafür. Würdest du es nur preislich nicht machen oder ist es...
Nee, auch vor allen Dingen, also ich sehe meistens eigentlich eher, weil man gerade kein da hat, ne?
Mhm. Du kannst dir doch alles bestellen bei...
Muss ich mal eben kurz in der Gorillas-App gucken. Ich glaube, Fond haben die noch nicht da.
Also ich kann euch auf jeden Fall ans Herz legen, einfach mal zu versuchen, gerade wenn ihr mit euren Soßen nicht so zufrieden seid oder mit der Tiefe oder was, einfach mal Rinder vornehmen, wenn ihr was mit Rind macht zum Beispiel. Bei Schweinesachen nehme ich Hühnerfond oder auch ein Kalbsfond. Je nachdem, was man halt dafür bekommt, aber auch für eine Lammsoße, wenn ich eine Lammkeule mache, nehme ich einen Lammfond. Ich finde das für die Tiefe in der Soße echt positive Veränderung. Und dann kaufst du dir ein geiles Stück Fleisch oder zum Schmoren auch oder eine Lammkeule und dann sparst du nachher, ja, dann hast du 2-3 Euro oder 4 Euro zusammen, wenn du 2 Gläser nimmst. Die sind aber gut investiert, meiner Meinung nach.
Also es ist jetzt 23.01 Uhr und wenn ich Fond eingebe, dann schlägt er mir Ben & Jerry's vor. Kann okay. Ich mir noch liefern lassen, die nächsten 59 Minuten.
Bam. 10
Minuten da. Ja, aber bei Flink gibt es sogar echt Fond, da hast du sogar recht. Von Jürgen Langbein Bio-Geflügelfond, 400 Milliliter, 3 Euro. Und Rind und Gemüse gibt es auch, ja.
Ja.
Also da könntest du bestellen.
Ja, also es ist auf jeden Fall natürlich was anderes, wie du gesagt hast, in der Küche, wo immer so ein Töpfchen mit Fond köchelt.
Ja, weil alle Abschnitte da rein landen.
Ja, und das ja. Für zu Hause ist es auf jeden Fall auch geil, wenn du einen selbstgekochten Fond hättest. Aber ich denke nur so, bevor ich Wasser nehme, nehme ich lieber so einen Fond und ja. Ordentlich immer Wein. Gerade wenn es lange schmort, finde ich auch bei Lammkeule, beim Ossobuco war es drin und auch bei den Rouladen schön Rotwein rein, ist auch immer gut.
Ja, Bei mir kommen auch immer vor allem gute Rotweine rein, weil ich krieg so viel immer geschenkt von dem Zeug. Also mehr als, also was das viel ist, nicht, aber so viel trinke ich halt nicht Wein.
Ja.
Ich sag schon seit einem Jahr, wir müssen zu Weintrinkern zu Hause werden. So viel Zeug, wie hier bei uns in der Bude rumsteht.
Ja, ich kann dir ja mal schlechten Wein zum Kochen mitbringen und dann nehme ich den guten zum Trinken mit.
Ja, guter Versuch.
Ja. Aber beim Ossobuco habe ich auch noch einen riesen Fail gemacht. Nicht an dem Abend, wo es das Ossobuco gab. Ah, doch. Doch, kann ich. Ich habe noch einen zweiten Fail. Ich habe jetzt. Hatte ich eigentlich auch. Meine Frau hat gesagt, postet das doch mal auf Instagram, ne, für mehr Realität auf Instagram, aber bei dem einen Fail war ich so betrunken, dass es mir egal war. Und beim zweiten habe ich mich so geärgert, dass ich kein Foto gemacht habe. An dem Abend in Ossobuco habe ich gedacht, als Nachtisch, weil ich hatte noch aus dem Holland-Urlaub Stroopwaffeln da. Und da waren wir in Karl-Heinz Hoog.
Ah, geil.
Da habe ich ja, glaube ich, erzählt, dass meine Frau mir nicht gesagt hat, dass auf diesem geilen Flohmarkt ein Stand war, wo du frische Stroopwaffeln bekommen hast. Die hat heiße Stroopwaffeln gemacht. Da ziehe ich sie jetzt seitdem und wahrscheinlich bis ich in der Kiste liege, werde ich sie damit aufziehen, dass sie mir das nicht gesagt hat, dass da ein Stand war, wie in der Rotterdamer Markthalle, wo du dann diese warmen Stroopwaffeln, das ist ja wirklich eines der geilsten Sachen, die es gibt.
Es ist auch kein Vergleich zu diesem abgepackten Produkt, ne, eine warme.
Ja.
Und es riecht da so unfassbar geil.
Es riecht so geil, ja. Und ich habe dann gedacht, ja, machen wir jetzt selber. Ich habe dann die fertigen Stroopwaffeln genommen, habe die in den Backofen gerade getan und wollte die einfach nur anwärmen und damit Vanilleeis servieren. Ja, rat mal, wer den Backofen das vergessen hat. Oh Gott. Monsieur. Das war nicht mal lange, ne? Also die hätten aber wirklich, glaube ich, nur 2 Minuten da reingedurft, damit die gerade Temperatur kriegen, weil die sind ja auch so dünn. Ich habe, glaube ich, nach 8 Minuten erst reingeguckt und die waren komplett schwarz. Das ganze Karamell ist rausgelaufen, die Butter ist unter das Backpapier und obendrauf ist der ganze Zucker und das ganze Zeug halt komplett schwarz gewesen. Da wir ja natürlich, aber wir hatten Vorspeise, habe ich frische Focaccia gemacht, wir hatten das Ossobuco, dann war dann einfach, ach ja, da habe ich ein bisschen Schokolade auf den Tisch gestellt, dann war das danach, ich war nicht so schlimm. Die Küche hat nur gestunken wie die Hölle, aber ja, wie gesagt, das war nicht so schlimm. Am nächsten Abend, ich hatte noch eine Beinscheibe Ossobuco übrig und wahnsinnig viel auch von dieser Soße. Das ist ja dann so ein Mix aus ausgetretenem Galert, aus den Beinscheiben mit Tomate und da ist Sellerie, Möhrchen und sind ja so ein bisschen so eine tomatige, fleischige Soße eigentlich. Genau. Und meine Idee war dann, wir machen Pizza am nächsten Abend und ich habe auch, mich hat irgendwie den Furz geritten, dass ich dachte, ach komm, lass mich doch mal Vollkornpizza machen. Habe ich halt eine Hälfte Vollkornmehl genommen mit meinem Rezept, was sonst immer Bombe funktioniert. Der Teig war ein bisschen fest. Dann habe ich die ja auf Bleche immer ausgerollt und stell die dann unten auf den Boden im Backofen bei Unterhitze, damit er knusprig wird. Ja. Und ich hatte da dieses Mal sogar noch einen Pizzastein unten reingelegt, weil ich dachte, das wird noch heißer, noch bessere Idee. Und irgendwie, passiert. Ja, auf jeden Fall habe ich auch den Fehler gemacht, das werde ich auch in Zukunft nicht mehr machen, war leider für den Vollkontakt nötig, weil er so fest war, Pizzateig halt nicht ausrollen. Normalerweise ist, wenn ich einen Hefeteig mache, ist der so fluffig, dass du den mit den Händen eigentlich so leicht und zart drückst, auch auf dem Blech. Ja, ja. Das ist ja auch eigentlich, dass da in der Luft drin ist. Und ich musste ihn dann mit dem der Rolle bearbeiten, damit ich überhaupt nicht auf Größe kriege. Und damit hast du natürlich jegliche Luft da drin am Arsch gemacht.
Oh nein.
Und dann habe ich auf jeden Fall diese Ossobuco-Soße püriert, habe die auch bei uns allen dreien als Tomatensoßenersatz unten drunter gemacht. Bei meiner Pizza von meiner Frau und meiner Tochter alles soweit gut geklappt, nur es wurde halt unten nicht knusprig. Dann habe ich mit einem Pfannenwender die Pizzen aus diesem Blech geholt und auf den Pizzastein direkt gelegt, wie die schon ein bisschen angebacken waren. Es hat, wie gesagt, bei meiner Frau und bei meiner Tochter bei der Pizza so gut funktioniert, dass sich auch nichts also das aus dem Blech rauskriegen, ohne dass Soße auf den Pizzastein kommt und das nachher eine Riesensauerei gibt, hat da noch funktioniert. Und da wurden die auch fest und ich glaube, sie waren auch dann ganz gut. Und bei meiner Pizza hatte ich dann die geile Idee. Ich hatte wirklich den ganzen Tag darüber nachgedacht, das musst du unbedingt mal eine Ossobuco-Pizza zu machen. Das heißt, ich habe das Fleisch halt fein geschnitten und auf diesen Sugo von dem Ossobuco gelegt und in die Mitte sogar noch den Markknochen gesetzt auf diese Pizza, weißt du? Und wollte die dann backen, wollte eine Ossobuco-Pizza machen. Fand ich eine mega Idee. Geschmacklich war das auch gut. Nur leider hat mir dieser Scheißteig in Zusammenarbeit mit wahrscheinlich einem zu sehr abgekühlten Pizzastein richtig eine ins Gesicht gegeben, weil ich habe dann versucht, diese Pizza aus diesem Blech, das sind so runde Bleche, raus auf den Pizzastein zu machen. Und dabei ist wohl ein kleiner Riss entstanden in dem Boden. Und diese, und ich glaube, ich hatte auch bei mir zu viel Soße drauf. Weißt du, war der Rest in der Schüssel, muss ja leer werden, machst du einfach zu viel Soße drauf. Und dann ist die Soße in der Mitte durch den Riss rausgelaufen auf den Pizzastein und hat quasi die Pizza mit dem Stein verbunden. Und dann habe ich versucht, das Ding wieder runterzukriegen. Wo ja auch so ein Ossobuco-Fleischfetzen und der Knochen und sowas, das war ja jetzt ja nicht eine Pizza Salami, die ja relativ dünn belegt ist, sondern das war auch gut belegt. Auf jeden Fall ist es komplett in die Hose gegangen. Mir ist auf dem Pizzastein die Pizza in vier Teile zerrissen und noch mehr Soße auf den Stein und es war ein Schlachtfeld. Das war ein solcher Haufen Scheiße in dem Backofen. Ich war
so. Verkettung von Unglücken.
Ja, aber richtig. Ich war so sauer und hab dann, glaube ich, ein Viertel musste ich wegschmeißen, weil da war überhaupt nicht mehr, keine Soße mehr drauf. Dann habe ich Füllung von oben drauf ohne Teig gegessen und das war ein, also ich hätte eigentlich mal das Handy reinhalten müssen in den Backofen. Das wäre.
Das hättest du mal wirklich machen sollen, weil eigentlich kennt man das nicht von dir.
Eben.
Aber ja. das war dein Homer Simpson-Moment, glaube ich. Ja.
Genau. Meine Frau hat recht gehabt. Eigentlich hätte ich es wirklich machen sollen, aber ich war so wütend auf mich selber, weil ich die Idee so geil fand.
Aber ganz ehrlich, alle feiern sowas, wenn sowas
passiert,
wenn man das zeigt. Es sagt da keiner irgendwas. Ne? Also.
Ja, eben darum ging es auch nicht, aber ich habe mich einfach nur so geärgert, dass ich diese geile Pizza jetzt nicht essen und auch posten, fotografieren konnte und Leuten zeigen, wie toll die Idee eigentlich war. Das hat mich so geärgert, dass ich einfach, ja.
Wie viel hattest du da schon getrunken?
Nix. Also das war sonntags, ich habe dann vielleicht ein Bierchen zum Kochen getrunken, aber das war nicht das Problem.
Es war einfach, du hattest eine Idee, eine Vision, warst stolz drauf und das musste dann unbedingt so gemacht werden und dann hat es dir das Genick gebrochen.
Genau. Und dann halt bei der letzten Pizza, ne? Also, das war, ja.
Hast du denn was zu Abend gegessen dann?
Ja, ich habe diesen Haufen Scheiße habe ich gegessen. Ich war beleidigt und hab's gegessen. Ja. Da war ja auch eine Ossobuco drauf, ne? Da war Kalbfleisch und alles, das war ja auch gutes Zeug. Vor allen Dingen, das Schlimme ist, das ist halt nicht nächstes Wochenende nochmal zu wiederholen einfach, weil ich habe ja kein Ossobuco mehr.
Das stimmt.
Ja. Und das hat mich halt so mega geärgert. Ja. Naja. Das war so.
Ist es nicht Spanisch und Pizza Italienisch?
Nee, Ossobuco ist Italienisch und ist Pizza auch. Italienisch, ja. Das war einfach
passend. Das hat doch bestimmt schon mal jemand gemacht, oder?
Bestimmt, aber ich habe es nicht gegoogelt. Aber diese Idee.
Ich nehme dir jetzt deine Ehre und deinen Stolz, Sekunde.
Ja, ich gucke auch gerade.
Pizza.
Ja, Ossobuco-Style Pizza. Aber die haben ich sehe nirgendwo den Markknochen drauf. Das war der Game Changer. Das war die optische.
Ja,
das vor allen Dingen, da war noch Mark drin. Da war das Mark noch drin, es wäre...
Klebt das jetzt auch noch am Pizzastein?
Nee, den Pizzastein muss ich ja dann auch noch sauber machen, ne?
Scheiße, Hast du ein bisschen Grillreiniger verblasen oder ging so?
Nee, das mache ich auf den Stein, der ist ja offenporig, da habe ich keine, ich habe halt drauf rumgekratzt und Wasser und ja, der muss jetzt nochmal freigebrannt werden, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, das ist ja eh gut, ne? Einmal so durch und dann ist auch okay.
Ja, also die Pizza sieht einfach nur aus, als ob da Fleischfetzen vom Ossobuco drauf sind. Hier hat noch jemand ein paar...
Italienische Pulled Pork Pizza,
Beef, ja.
Kalbpizza, ja, oder Beef, ja.
Ja, ja, echt genau sowas und, ja.
Ja, aber irgendwie, Ossobuco hat ja immer irgendwie noch seinen eigenen Charakter, finde ja. ich, jedes Mal.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man es so zubereitet. Also das heißt, wenn du ein anderes Schmorstück vom Kalb oder Rind nimmst, dass das ewig rüberkommt. Oder ob das so echt speziell Ossobuco ist.
Hm. Also ich finde, das Symptom finde ich nicht so krass wie bei Rouladen. Das ist halt ein Rindfleisch und dann in Tomatensugo-Kram. Also ja. Ja. Naja, vielleicht gibt's das ja irgendwann nochmal als Requiem. Ich werde mich auf jeden Fall das nächste Mal nicht so aufregen und davon ein Foto posten, weil es wäre mir eigentlich auch nicht peinlich gewesen, es zu posten. Darum ging's auch gar nicht. Nur ich habe mich so zu geärgert, um überhaupt ein Foto davon zu machen.
Machst du ja nächstes Mal noch einen Vollkornteig?
Nee, habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also ich glaube, da muss ich mich einfach nochmal ein bisschen rein. Grooven vielleicht auch mit den, wie lange man den dann gehen lässt oder keine Ahnung, aber ich bin so zufrieden mit meinem Pizzateig. Ich weiß auch nicht, warum ich das unbedingt dann mit Vollkorn machen musste. Ich meine, auch aromatisch hätte ich es auch gut gefunden, weißt du, so ein bisschen einen griffigeren Teig zum Ossobuco. Dachte ich, das hätte auch gut gepasst, weil du ein bisschen mehr Geschmack noch in einem Vollkornteig gehabt hättest.
Ja.
Naja, Kacke war.
Ich hatte letztens ein Meeting, ein Call. Man macht das ja jetzt inzwischen fast alles aus dem Homeoffice. Wo dann eine Arbeitskollegin meinte so, ich muss mal kurz mein Brot aus dem Backofen holen. Und ich glaube, ich will ja nicht zu nahe treten. Ich glaube, das ist so jemand gewesen, der jetzt nicht so großartig was mit Kochen zu tun hat, aber sie hat das Backen halt während Corona angefangen. Und wie oft hatten wir das Thema jetzt schon?
Ja.
Ja.
So ist es. Mein Sauerteig lebt auch immer noch. Aus dem ersten Lockdown. 2 Jahre.
Hast du denn schon Sauerteig Pizzaboden gemacht?
Ne.
Gibt's ja auch, ne?
Ja. Ich hatte, was mich verreckt ist, ich hatte ein Lievito Madre von einer Freundin bekommen. Aber da kam ich nicht so richtig gut mit klar. Der ist verreckt. Und damit habe ich einmal Pizzateig gemacht.
Ist das ein spezieller Teig aus Italien oder was ist das?
Nee, das ist quasi der Sauerteig aus Italien. Da wird auch der Panettone wird auch mit Lievito Madre als Hefe. Es ist quasi, ja, es ist ein Sauerteig an Start und ja, keine Ahnung.
Okay.
Es ist wie Sauerteig, nur auf Italienisch und der wird aus weißem Mehl angesetzt und nicht wie beim Sauerteig mit Luft und Mehl,
ja.
Dass du es quasi dann anzüchtest, sondern du machst noch Hefen von Äpfeln. Also du lässt Äpfel ein bisschen gammelig werden und die Hefen, die sich auf den Apfel setzen, die sind so die Basis oder eine andere Frucht sind halt die Basis für diese Hefen, die du dir da ranziehst. Diese wilden. Damit habe ich auch schon mal experimentiert, aber ja, ist mir leider verreckt. Das hat nicht so gut geklappt. Mein Sauerteig
hat dann so auch seinen speziellen Charakter bekommen, oder?
Ja, also wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das wirklich alles so richtig gemacht habe. Mit der mit dem Ansatz vom Lievito Madre und wie ich die wieder frisch gemacht habe und dass das, ich müsste an die Pizza, muss ich nochmal rangehen.
So ist das mit dem Backen, also deswegen lasse ich da meistens die Finger von, außer Waffeln natürlich jetzt. Das ist schon eine Sache für sich.
Ja, und dann letztes Wochenende habe ich mir mal was nochmal aus dem Internet bestellt zum Ausprobieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob du da auch schon mal von erzählt hast, von den Tortilla Guys. The Tortilla Guy.
Weiß ich gar nicht, so explizit.
Ich meine, hattest du nicht bei der fetten Kuma erzählt, dass du Nacho-Teig bestellt hättest, die ihr dann ausfrittiert habt? Schwarze Nachos und sowas?
Ja, aber...
Weil die bieten das halt auch an, dass du die da, diesen Grundteig bei denen bestellst und dann kannst du dir selber ausfrittieren, die Nachos. Okay. Deswegen dachte ich, dass du mit denen schon mal,
Nee. Sag mir gar nichts. Die gibt's auf YouTube oder was? Oder was?
Nee, ich hatte auf Facebook haben die mich, hab irgendwelche Werbung die ganze Zeit zugeballert und dann hat's irgendwann mal gedacht, ach, eigentlich, ich hab so Tortillas, echte, noch nie gegessen. Vor allen Dingen finde ich immer sehr schwierig, diesen Teig so original wie möglich auch zu bekommen. Weil natürlich gibt's irgendwo in einem Supermarkt irgendeinen Dreck, der aus einer Maschine kommt und da steht dann mexikanisch dran. Aber ich habe gedacht, so, die benutzen halt echt Maissorten aus Mexiko für ihre Tortillas und haben, glaube ich, die sind dreifarbig, schwarz, rot und original ist gelb.
Ja.
Und die wollte ich halt unbedingt mal ausprobieren. Und dann kam noch dazu, die haben halt so Kits, entweder vegetarische oder Fleischkits. Und da sind dann 8 Tortillas drin mit jeweils, also 4 und 4 mit einer eigenen Fleischsorte für drauf. Und die wechseln jede Woche auch ihr Fleisch drin. Ich glaube, jetzt ist irgendwas mit Pastrami und Sauerkraut. Und wie ich es bestellt habe, war auch ein Hähnchen, gezupftes Hähnchen in Mole drin. Und das Hähnchen war von Odefei und Söhne, Töchter. Kennst du die?
Nee, sag mir gar nicht.
Ganz besondere, ist auf Instagram, musst du dir mal angucken, Odefei und Töchter. Ja. Der macht Hühnchen. Aber der beliefert damit halt auch wirklich nur, oder viel, die Sterneküche, weil der, also auch mit Kopf und mit Hufen und Krallen und allem, also
genau.
Richtig alte Sorten, und dem folge ich schon echt ewig und habe bei ihm aber noch nie ein Hähnchen bestellt. Habe ich gesagt, ach komm, wenn die jetzt bei den Tortillas verwenden die das Fleisch von ihm. Ich weiß nicht, wie viel man da noch in der Mole von schmeckt, aber das hat mich dann einfach getriggert, einfach da mal zu bestellen. Ich habe dann noch neben diesem Carnivore-Kit mehrere Tortillas bestellt und eingefroren, dass man nochmal selber ein bisschen mit den Tortilla spielen kann. Und bei dem Kit war das zweite Fleisch ein Pulled Pork. Dann hatten sie gepickeltes Gemüse und ich glaube noch ein Glas Mole war dabei. Und dann konntest du dann, ja, musst du halt das Fleisch erhitzen, die Tacos, die Tortillas warm machen und dann konntest du die dann ja belegen und essen. Und es war echt schön. Es hat echt Spaß gemacht.
Ja, ich bin ganz begeistert. Also sieht sehr, sehr schön aus. Und sowas in der Art kannte ich noch gar nicht in Deutschland.
Ach,
ich
echt?
Ich glaube nicht, dass ich die jemals gesehen habe.
Ich dachte jetzt, weil du von diesen von den Nacho Chips Kids mal erzählt hattest, die ihr selber ausfrittiert habt, dass die halt schweineteuer waren, für euren Burger, da habe ich gedacht, dass das wäre da gewesen.
Nee, gar nicht. Aber umso cooler, also coole Story von denen irgendwie alles.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Woche haltbar, wenn du es bestellt hast und du musst immer bis Mittwoch bestellt haben. Dann kommt es bis zum Wochenende und wechseln halt jede Woche ihre Kits. Und auch die Vegetarischen hörten sich geil an. Aber ich esse unter der Woche schon so wenig Fleisch und hatte ich richtig Bock auf Fleisch, deswegen habe ich das bestellt. Aber ich glaube, beim nächsten Mal würde ich auch das Vegetarische mal bestellen und es macht halt richtig Bock, so diese Aromen zu erkunden. Auch eine Mole habe ich so in echt, also keine Ahnung, noch nie wirklich probiert oder geschmeckt. Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht.
Aber eine Sache muss man sagen, es ist schon ein bisschen preisintensiver, ne? Auf jeden Fall. So.
Ja.
Seid ihr satt geworden von einem Kit?
Ich habe dazu noch ein paar Ofenkartoffelchen gemacht und eine Guacamole.
Okay, ja.
Aber dann sind wir eigentlich schon satt geworden. Also es hat noch irgendein Zeitig gebraucht. Ich wollte eigentlich Nachos dazu machen mit Guacamole.
Das ist ja aber auch nicht bringen. Hast du die geilsten Tacos da, dann machst du so Standard. Nachos sind ja nichts anderes als ausfrittierte Tacos, ne?
Ja, ja, im Grunde hast du recht. Ja. Ich habe dann einfach gedacht, ein paar schöne Drillinge aufgeschnitten im Backofen und dann eine Guacamole dazu. Das hat das dann ganz schön eigentlich von der Menge her. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie es so geschmacklich ist.
Ja, ein guter Tipp. Ich meine, ich habe ja auch schon mal diese teure Peking-Ente bestellt, die war auch gut. Ja, aber das ist schon cool.
Ja, mich hat hier vor allen Dingen gereizt, das ist wahrscheinlich auch der Reiz bei einer Peking-Ente, dass man halt so näher ans Original kommt und einfach mal, also weil ich mich mit Tortillas, ich habe sowas wirklich noch nirgendwo gegessen, noch nicht mal, dass ich sagen würde, ich habe es mal gegessen und es war schlecht, sondern ich will einfach so eine Benchmark haben, um zu wissen, wenn ich jetzt selber mal Tortillas mache, wo geht's eigentlich hin? Was muss ich überhaupt machen? Worauf muss ich achten bei den Aromen? Und dafür war es mir jetzt halt wichtig, es war quasi eine kulinarische Fortbildung, um einfach mal zu sehen, so muss das schmecken, so soll das sein, so fühlt sich ein Taco an, ein Tortilla an, ja. Also auch bei den Tortillas hatte ich mich halt gefragt, sie machten fast einen rohen Anschein. Nur hat sie dann nochmal im Backofen kurz gehabt, mit ein bisschen Wasser bepinselt. Die sind dann sehr labbrig. Ich habe eigentlich nie verstanden, so wie müssen die überhaupt sein, so ein Tortilla.
Ja. Naja, also wenn man mexikanisches Essen wirklich ernst nimmt, dann
die habe ich mir deswegen einfach auch nochmal mitbestellt mit in größeren Packs, um da jetzt einfach mal ein bisschen noch dran rumzuspielen.
Ja, wenn man mexikanisches Essen ernst nimmt, dann ist das, glaube ich, ja auch immer Softshell, also nicht so hart ausgebacken, ne? Und
ja. Präsi finde ich halt auch geil, dass du diese Softshell halt quasi dann hinlegst und also auf den Teller legst und dann legst du das Zeug da drauf und servierst es halt so flach. Und dann wird's dann. Du isst es ja dann, indem du die Öhrchen hochklappst und dann reinbeißt. Das fand ich sehr schön. Und was du jetzt auch gesagt hast, ernst nehmen. Ne? Also ich wollte das mexikanische Essen wirklich ernst nehmen und deswegen so original wie möglich mal schmecken, damit man einfach weiß, wo sind wir jetzt? Weil wenn du im Supermarkt hier den Scheiß zusammenkaufst und dir das zusammenwirfst, ist das halt noch lange nicht mexikanisch. Ne?
Ja, ach, das ist... Ach, wenn man diese Santa Maria Sachen und alles so, das ist alles eher so ganz schnell Tex-Mex, mehr als man glaubt. Wir haben das Glück gehabt, beim Street Food Festivals waren hier Los Canales, die haben schon sehr authentisch so
Tacos Zunge gemacht. Haben wir da gegessen, ja.
Ja, das war schon sehr geil und erster Abend in New York waren wir auch bei einem Mexikaner, das war sowas von lecker und scharf und auch anders.
Das hat dir doch deinen Magen ruiniert, oder? War das eher?
Genau. Ja, das war der erste Abend, wo ich dann am nächsten Tag nicht so zu lang konnte wie die anderen Jungs. Ja. Aber ich finde, so muss man zumindest mal so ansatzweise probiert haben. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Folge erzählt habe. Wir waren ja in Lörrach bei einem Mexikaner, der vielleicht von Griechen oder sowas geführt wurde. Ich hab's nicht so genau rausgefunden. Und das Essen, das war wie so ein Pfannengemüse, was ich einfach... für die war das halt ein Taco, aber nur weil da so ein Fladen aus dem Supermarkt dran war. Weißt du? Der Rest war einfach ein Pfannengemüse, da war nichts mit... also so klar, so eine aufgetaute Avocado, Guacamole-Geschichte, aber...
so aufgetaute?
Ja, das war nichts Frisches. Ah. Ja, und das war wirklich so medium cool. Also es war okay zum Essen, aber es war nicht mexikanisch. Nicht, wenn du sagst, du bist ein mexikanisches Restaurant.
Ja, ja. Und ich hatte das mit der Peking-Ente ja auch, dass hier ein Restaurant in der Stadt Da war der Koch lange Jahre auch in China und auch keine Ahnung wo unterwegs und hat die halt dazu gelernt zuzubereiten und da konntest du dann die auch mal hier bestellen. Und es hat auch mega Spaß gehabt, einfach mal gemacht, mal sowas wirklich zu essen, so original wie möglich, um einfach mal zu wissen, wenn da Leute von sprechen, was heißt denn das überhaupt?
Ja, das ist bei Peking-Essen habe ich es auch noch nicht so ganz verstanden. Ne? Also ich war noch nie so richtig traditionell Peking-Ente essen, aber und dieses Peking-Entenhaus, was die dazu geschickt haben, ist ja nicht dieser Zustand, der so geil ist.
Das kann ja, ich so hatte da auch sein. Das Problem, wir haben sie ja abgeholt, fertig zubereitet und dann war das der Takeaway. Ja. Ich glaube, diese Crunchiness und sowas, da war, ja, ich muss es, glaube ich, auch wirklich mal in einem chinesischen Restaurant in echt irgendwo essen, um es noch besser bewerten zu können. Aber es war trotzdem so auch schon ganz geil.
Gerade wenn man sieht, so wie viel Burger und Pommes schon abbauen auf dem Weg, ne? Das ist echt schade um die Peking-Ente.
Ja, ja. Ah. Und wo wir gerade beim Thema Mexiko sind, ein Kollege hatte einen vegetarischen Januar gemacht. Und ich war ja dann zuständig, mehr für die Kantine zuständig und habe mich dann da auch ein bisschen drauf eingelassen, dass man auch immer mal wieder was weglassen kann, dass es dann vegetarisch wird. Oder montags ist ja Suppentag und ich hatte mir irgendwann mal eine mexikanische Tomatensuppe aufgeschrieben. Ich glaube, das ist eine mexikanische Tomatensuppe, wie Deutsche denken oder Europäer denken, dass sie wäre. Aber ich muss sagen, dass die mir echt mega gut geschmeckt hat, weil ich sonst eigentlich sehr gerne auch Chili con Carne gemacht habe. Jetzt in der vegetarischen Variante war das im Grunde ja Tomatensuppe und dann waren da halt Bohnen und Mais drin. Und wo es wirklich interessant wurde, war dann obendrauf also gewürfelte Avocado und die Nacho-Chips ein bisschen zerbröselt als Crunch oben drüber.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast oder schon kennst. Also für mich war das neu und ich fand das halt gerade mit der Avocado und den Chips obendrauf echt geil. Also einfach mal so eine Tomatensuppe machen und als Topping sowas drauf machen. Vielleicht noch ein Klecks Creme Fraiche oder sowas oder Schmand.
Ja, Schmand und Tortilla, so kenne ich, aber Avocado-Würfel finde ich schon ziemlich nice. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen.
Also mal einfach mal ausprobieren. War für mich auch hier an der Stelle echt ein Game Changer, wo ich dachte so, okay, das könnte für mich auch mal so eine Chili con Carne den Rang ablaufen oder vielleicht auch mal ein bisschen von dem Topping auf ein Chili con Carne machen. Und also ich habe das Fleisch an der Stelle nicht vermisst und habe mich auch nicht so geärgert wie so Chili sin Carne irgendwas. Also verstehe ich nicht. Mexikanische Tomatensuppe, bam. Bist du da?
Absolut.
Bist du
das
da?
Das ist schon geil, ja, viel, viel geiler, wirklich auch kreativer als Chili sin Carne, ja.
Und dann hast du irgendeinen Hackersatz, damit du das konsistenzmäßig irgendwie aufs gleiche Level hebst. Und das hier war so authentisch und lecker und du hast nichts vermisst. Also es war wirklich eine sehr schöne Sache.
Ich hätte ja noch frischen, ohne Ende frischen Koriander so für meinen Geschmack noch
drauf. Hab ich auch gemacht. Also ja, ich habe das für das Foto, schön. Weiß ich, auf Instagram ist glaube ich das Foto, ich mache dann immer nach dem Foto noch mehr drauf, weil ich liebe frischen Koriander, ja.
Ja, da gibt's ja so zwei Teams, ne?
Ja, und die sind meilenweit auseinander, ja, das ist krass.
Ja. Umso mehr Koriander für uns.
Koriander?
Ja. Koriander, genau.
Ach, wo waren das? Das war bei Marc-Uwe Kling bei den Känguru-Chroniken, glaube ich, wo der mit dem Känguru beim Koreaner sitzt und sich dann bei der Essensbestellung verspricht und sagt dann zur Koreanerin, die an seinen Tisch kam, um die Bestellung aufzunehmen, ja, ich hätte gerne einmal die 30, aber ohne Koreaner. Und versinkt dann im Boden. Ich meine, Entschuldigung, ich meinte Koriander. Da muss ich immer dran denken. Bin ich ohne Koriander, ohne Koreaner. Ja.
Ja, da gibt es viele, die das extra ohne Koriander bestellen. Und vor allen Dingen, wenn man ein Gericht mit Koriander drauf hat, dann weiß man schon, dass aufgrund der Zutat, dass weniger bestellt wird, was echt schade ist.
Ja. Es muss eigentlich ja optional sein, dass es dann auch weg lassen könntest, wobei ich, also ja, für mich ist das macht das Gericht erst so richtig, dann je nachdem, welchem asiatischen Land du bist, aber also es ist so einfach der Taste und bei mexikanisch halt auch, also es ist so bei den beiden Sachen Arten baller ich mir das gerne richtig derbe drauf. Obwohl wir gerade schon in Asien sind, ich hatte letztens nochmal so ein YouTube nebenbei laufen, da bin ich wieder auf einen Channel gestoßen, der
ich bin gespannt.
Den du hier mal eingeschleppt hast oder mit dem du mich mal angefixt hast. Travel Thirsty.
Ja, krass, ja.
Also ich finde, das ist ja, haben wir ja schon mal hier vor ein paar Folgen schon mal erzählt, wenn ihr einfach mal so kulinarisches Dummdussel also auf dem Fernseher laufen lassen wollt, einfach mal hinguckt und wo einer was macht. Also da wird nicht gesprochen, ja. Es wird einfach nur gezeigt, wie es in asiatischen Küchen läuft, wie die bestimmte Gerichte zubereiten, und der hält wirklich die Kamera stur immer weiter da drauf. Die bereiten das Gericht von Anfang bis Ende zu. Du kriegst nichts dazu gesagt und du siehst halt, wie das in deren Küchen läuft und welche Zutaten die verwenden. Ja. Und was mich total angefixt hat, waren Oktopus-Eier.
Okay, das habe ich nicht gesehen.
Das musst du dir mal angucken. Also ich hatte auch, ich muss ehrlich gestehen, keine Vorstellung davon, wie sich Oktopusse fortpflanzen. Ich wusste nicht, dass das Eier sind und vor allen Dingen auch nicht, dass die gegessen werden.
Krass, noch nie von gehört.
Und das Krasse ist, die heißen auch Alien-Eier und die werden es war ein japanisches Video. Ich werde es in den Shownotes verlinken. Und das ist halt so ein gelber Dottersack gewesen. Oh. Und da drinnen sind halt diese ganzen kleinen Eier drin gewesen. Und das kann man nicht so richtig vergleichen wie mit Kaviar. Sondern das ist das sieht aus wie ganz kleine Gurken, so ganz kleine Cornichons, so kleiner als den Finger, kleiner Fingernagel, sondern wirklich so ganz kleine Gürkchen sieht das aus. Und die hängen halt wie Trauben halt zusammen, aber halt von der Form her wie kleine Gürkchen. Und in diesem Sack dann halt drin, und die wurden halt roh auf Sushi gemacht, aber die wurden auch gekocht. Und dieser Dottersack außen drum, der fängt dann halt an, sich zusammenzuziehen bei Hitze, dann platzen auch die Eier raus und es war wirklich total, ich fand das total faszinierend. Also ich wüsste nicht, ob ich sagen würde, es war lecker. Ne? Also von optischen her. Ja. Es gab verschiedene Zubereitungsarten, was ich cool fand, war, glaube ich, ausfrittiert. Die werden halt immer, also, wenn sie nicht roh gegessen werden, werden sie abgekocht. Und dann wurden sie nochmal frittiert. Das war irgendwie total spannend. Aber der hat da total, ich glaube, der hat da 5, 6 Gerichte damit zubereitet. Und das habe ich echt noch nie gesehen, sowas.
Vor allem, wie kommt man denn die Menge so Oktopus-Eier? Das ist halt.
Ja, ich glaube halt, dass die dann die Oktopusse getötet haben und die waren halt dann trächtig, ne? Also ja, dass die dann halt diesen Sack aus dem Körper halt entnommen haben, weil ich wüsste nicht, also ich meine, ich hätte danach auch nochmal nachgelesen, diese Eier werden nach der Befruchtung, ich weiß nicht, ob die befruchtet, keine Ahnung, also die werden dann irgendwo deponiert und die bleiben dabei und beschützen die. Und das kann ewig dauern, bis die ausgeschlüpft sind. Also irgendwie, Also ich glaube aber schon, dass die Eier weil die noch der Sack halt drum war, dass die im Körper noch waren und wenn sie dann halt das Tier töten, dann den Sack entnehmen.
Aber fandest du das nur faszinierend oder würdest du es auch essen?
Also wenn ich es bekommen würde, also vorgesetzt bekommen würde, würde ich es auch probieren. Ja. Vielleicht jetzt nicht jede Zubereitungsart, also ich wüsste jetzt, ich glaube, ich würde es auch mal roh probieren, weil das sieht schon total strange aus, weil es auch nicht so richtig, Kaviar-ähnlich ist. Und ich mag ja sehr gerne auch die großen Forellen-Kaviar und sowas. Oder Saiblings-Kaviar. Aber keine Ahnung. Also sah wirklich, sieht spooky aus.
Und was wollte ich fragen? Glaubst du, das ist sehr teuer?
Ich glaube, wahrscheinlich ist es sehr teuer, weil der zeigt ja gerne auf diesem Kanal, wenn es jetzt nicht wirklich profanes Streetfood ist, schon teure Sachen. Irgendwelche besonderen Fische oder der hat ja auch den Kugelfisch in dem Video mal vorgestellt, wie der dann halt zubereitet wird, welche Teile dann gegessen werden können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ja. Aber es ist halt so, es ist so ein Dokumentations Foodporn. Weiß nicht, weil das einfach, ich finde diese Art, wie der diese Videos macht, dadurch, dass er nicht spricht, dass du nur siehst und wirklich die ganze Zeit die Kamera drauf hält, ist das so, es ist auch sehr beruhigend. Das ist total entspannend, das zu gucken und faszinierend zugleich.
Also, ja, da ist die Qualität der Bilder ist auch mega krass, finde ich. Also ästhetisch die ganze Zeit laufen zu lassen, mal was anderes als die ganze Zeit National Geography oder irgendwas in der Richtung zu gucken.
Ja.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Verlinkst du ja, ne?
Ja, einfach mal das Video angucken. Mach ich
jetzt auch gleich direkt nach dem Podcast.
Ja, und wenn es wenn das jetzt nicht euer Ding war, einfach mal durch ihren Channel klicken. Das sind echt richtig verrückte Sachen dabei. Dann geht er auch irgendwie auf den Streetfood-Market und dann sind diese Waffeln, diese Fischwaffeln, wie heißen die? Die herzhaft gefüllt sind? Oder Tamagoyagi-Dinger? Keine Ahnung. Also es ist, keine Ahnung. Es ist Hammer.
Davon haben wir zwei Waffeleisen hier.
Oh. Ja, schön.
Aber das ist so eine Scheißarbeit. Dieser Teig, also man muss quasi zwei Stück machen, damit man einen halbwegs gut rausbekommt.
Ach, du jetzt meinst diese Fischwaffeln.
Ja, genau. Aber was meinst du denn, Kugelfisch?
Nee, ich meinte jetzt, den Tamagoyagi ist diese Omelette-Geschichte.
Ach so, okay.
Diese quadratischen Pfannen, wo du dann die immer wieder in Schichten das Ei aufträgst und dann mit Sojasauce und dann noch mit einer Füllung und da hat er auch Videos zu, wie gesagt, was sehr simples Streetfood-Sachen bis halt komplex, komplett abgespacede Zutaten-Dinger, die er da macht.
Ja. Allein wenn man so einen chinesischen oder asiatischen so Fischhandel anguckt. Ne?
Ja, Märkte, genau. Ja.
Boah, das ist brutal, ey.
Ja.
Ja. Viel so Entenmuscheln und so ein Kram oder wie heißen die anderen, die so hässlich sind. Das sind ja so eine Zunge. Hier, ich glaube sogar im Deutschen werden die sogar so scherzhaft Penismuscheln genannt.
Ah, ja, ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst.
So was da so mega so raushängt.
Ja. Und ich habe dann noch zum Schluss noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Den habe ich nämlich heute zu Ende gehört. Wir haben ja schon über die Gastro-Survival Passionistas gesprochen. Die machen ja immer wechselnde Interviewpartner und die haben jetzt ein neues Format, das heißt Lach- und Sachgeschichten, wo sie spezielle Themen besprechen.
Oh, sehr cool.
Und die haben jetzt zwei Folgen draußen zu dem Thema und das erste, was ich jetzt auch gehört habe, war Hummer. Und ich esse ja auch sehr gerne Hummer. Aber da waren so viele Deep Facts einfach zu Hummer drin. Und auch die ganzen Mythen oder wie es jetzt am besten ist, auch einen Hummer zu töten, wenn man ihn essen möchte, was man da macht, wo die großen Probleme sind beim Hummer in der Küche, sei es jetzt, dass das Töten einfach auf brutalste Weise passiert, weil man 10 Stück in Wasser schmeißt. Und da wird auch eine neue Art vorgestellt, die jetzt neu patentiert worden ist. Die kenne ich auch nicht. Das ist HP, hat nichts mit dem Drucker zu tun, sondern heißt High Pressure, dass die mit Hochdruck gekillt werden. Unter einer Sekunde sind die dann tot. Also es gibt, glaube ich, Also der Ralf Boos sagt, es gibt keine humanere Tötungsmethode in der ganzen Fisch- und Fleischproduktion wie diese Geschichte bei diesem Tier. Ich habe noch nicht gegoogelt, wie das genau funktioniert, wie der Druck, ob das in Kammern passiert oder keine Ahnung. Aber das wäre halt wirklich mit großen Untersuchungsreihen das, was State of the Art ist. Und ja, man hat echt viel, viel über den Hummer gelernt, auch Zubereitung und Ideen. Und es geht um ein Thema nur, hat mir echt gut gefallen. Das nächste Thema ist Salz. Das werde ich auch, glaube ich, nochmal schön wegsuchten.
Hat er auch dazu noch immer Gäste am Start passend, die da an dem Thema drin sind?
Nee, oder? Die sind dann beide sehr tief in dem Thema drin. Also der Buddy Krass. Und der Ralf haben da echt, die wollten 40 Minuten machen und haben es dann über, es sind über eine Stunde geworden. Und nur über Hummer und fand ich, ich habe es in mehreren Etappen angehört, aber es war trotzdem, ich habe am Anfang gedacht, ja, wie will man denn so lange über Hummer reden? Und am Ende habe ich gedacht, wow, echt, viel gelernt.
Also man lernt da das, was man bei uns durch zu viel Laberei nicht mitbekommt.
So in der Art. Ja,
bis jetzt war es immer ein wahnsinnig toller Podcast und ich bin sehr gespannt auf das Format. Interessiert mich als Koch natürlich auch. Erinnert mich ein bisschen an dem Dolase, der hatte früher extra so Bücher nur um ein Thema. Mhm. Also ich habe 2 Bücher, glaube ich, damals gehabt, irgendwie auch mal verliehen, die zurückbekommen. Eins hieß nur Tomate und dann schreibt er ein ganzes Buch nur über die Tomate, die Eigenschaften, wie man am besten Form kocht, wie man das raus am besten macht.
Ja.
Und, ne? Und ich dachte, das ist halt auch direkt geil, um so Basics zu lernen und so, ne? Wenn ja. Einer so, der sich wirklich auskennt, einfach mal die Tomate komplett auf links zieht, ja. Ja, mal gucken, wann die Tomate dran ist bei den beiden, ne?
Ja.
Ich bin gespannt.
Ja, es sind halt auch vor allen Dingen, ich bin mal gespannt, ob es vielleicht ein Thema zu Trüffel gibt oder keine Ahnung. Also es sind ja schon...
Ach, als ob Trüffel nicht kommen würde. Wahrscheinlich wird Trüffel ein Fünfteiler werden. Ralf Boos, ey. Und, ja, und das ist ja das Geile. Guck mal, ne, ist ja nicht nur, dass er selber sehr, sehr viel Wissen hat und sehr viel erlebt hat. Er hat auch so viele Spezialisten und Partner kennengelernt, die ihm das ja auch nochmal vermittelt haben und ja. Weitererzählt haben. Ne, also der hat ja die Besten der Besten kennengelernt und die haben immer bestimmt mal ihm irgendwo zu Themen Senf dagelassen, woraus er sich seine Meinung dann gebildet hat. Ne?
Mhm.
Deswegen ist das mit ihm super spannend.
Ja. Ja, sehr schön. Ja, ich meine Themen habe ich durch.
Ja, ich auch. Ich bin momentan viel on the road und viel am Machen tun, aber so großartig viel habe ich leider nicht erlebt, ja. Wir haben mit Düsseldorf angefangen und ja, können auch damit aufhören. Ich habe wieder so sehr leckeres Corn Dog gegessen.
Ein Corn Dog? Ach, in dem geilen Laden?
Ja, genau, in dem gleichen Laden.
Oh, cool.
Die Törtchen, die letztes Mal ausverkauft waren, waren nicht so lecker. Aber Schlangen an den Rahmenläden noch viel schlimmer als bei uns beiden damals.
Krass, ja.
Samstags ist da krass.
Ja.
Ja.
Gut.
Ja. Wie lange haben wir jetzt?
Stunde 5, Stunde, nee, ja. Stunde 8, also. Krass, ja. Eine schöne Folge, hoffe ich. Wieder mit diversen Themen zu allen möglichen aus der Kulinarik. Wir haben euch ein paar Fragen gestellt. Wenn ihr Antworten für uns habt, schickt die bitte gerne als Kommentar auf küchen-funk.de oder auf den gängigen Kanälen Instagram, WhatsApp, was immer ihr habt. Feuert uns gerne damit zu. Und wir hören auch gerne eure Fragen. Die besprechen wir auch sehr gerne hier im Podcast oder ja, teilen unsere Gedanken dazu. Vielleicht die gehen ja auch schon mal auseinander oder ihr habt einen Gedanke, den wir einfach mal auch noch nicht kannten und den wir dann mal ein bisschen durchüberlegen. Also lasst gerne von euch hören. Wir labern halt immer so unsere Themen ab und werden aber auch gerne von euch inspiriert.
Ja, so sieht's aus. Also ich freue mich auf jede Nachricht von euch.
So machen wir das. Und ja, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute und in 2 Wochen hört ihr uns wieder. Und die letzten Worte hat wie immer der liebe, süße Martin.
Ach ja, Das fängt ja auch schon wieder damit an. Also macht's gut und lecker.
Bis dann. Ciao. Bis dann.
Ciao.